Temperaturen 5 bis 11 Grad. Es ist gleich 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest nun wieder aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Laurence Stern. Heute den 22. und vorletzten Abschnitt. Es ist bekannt und wird gewiss auch durch diese Lesung aufs Neue bestätigt, dass Laurence Stern keinen getreueren Nachfolger gefunden hat als den Deutschen Jean Paul, der in eben jenen Jahren geboren wurde, in denen Tristram Shandy erschien. Was nicht bedeutet, dass Jean Paul den englischen Romancier kopiert hat, aber er hat ihn kräftig benutzt und den Nutzen nicht verleugnet, den er daraus gezogen. Was das Verhältnis Jean Pauls zu Stern betrifft, wollen wir noch einmal den Aufsatz von Theodor Fontane über Stern zitieren, wo es heißt: Jean Paul kommt seiner Schreibweise am nächsten, doch erreicht er ihn nicht. Den Gründen dafür nachzuspüren wäre sehr interessant. Ich finde sie zunächst in Folgendem. Jean Paul, bei vielleicht verwandtem Talent und gleicher Espritfülle, ist doch gesuchter, sentimentaler und noch willkürlicher. Gestalten und Situationen Jean Pauls, soweit sie humoristisch sind, wirken minder natürlich. Man kommt seltener zu einem herzhaften Lachen. Dieselbe Überlegenheit zeigt sich auf dem Gebiete des Sentimentalen. Stern ist nur sehr selten gefühlvoll. Überall da, wo er es ist, ist er es mit außerordentlicher Macht. Die einfache Geschichte vom Lieutenant Lefebvre, der arm und verlassen in einem Gasthaus stirbt und seine letzten Minuten durch das Erscheinen und die Hochherzigkeit Uncle Tobys verklärt sieht, zählt zu dem Schönsten, was man auf dem Gebiete des Gefühlvollen lesen kann. Mit den einfachsten Mitteln, mit wenigen Strichen werden die größten Wirkungen erreicht. Hier zeigt sich das volle Genie. Eine Meisterhand spielt auf den Saiten unseres Herzens. Von den Jean-Paulschen Sentimentalitäten findet sich nichts. Was so mächtig wirkt, ist die Abwesenheit aller schönen Redensarten. Jean-Paul endlich ist auch willkürlicher. Nicht im Aufbau des Ganzen, aber im Detail. Alles, was ihm in den Kopf kommt, schreibt er nieder. Während Stern, so abstrus die Sachen auf den ersten Blick erscheinen mögen, doch immer die Frage im Auge behält: Dient es deinem Zweck, deiner künstlerischen Aufgabe? Ja, bei aller Tollheit des Stern'schen Romanaufbaus ist doch auch in dieser Tollheit ein so hohes Maß von Methode, dass das, was sich dem blöden Auge als kapriolische Willkür bietet, in Wahrheit eine höchste Kunstleistung ist. So viel nach und mit Fontane zum Verhältnis Laurence Stern-Jean Paul. In unserer Romanlesung halten wir indessen vor dem 15. Kapitel des letzten Buches, bei der Belagerung der Feste Redman durch Onkel Toby, der mit Corporal Trim vor der Haustür der Witwe steht, die er für sich gewinnen will. Hören Sie wieder Werner Fink.
9. Buch, 15. Kapitel. Das 15. Kapitel ist endlich angelangt und bringt weiter nichts mit als ein betrübtes Mahlzeichen von dem, wie unsere Freuden uns in dieser Welt entschlüpfen. Denn indem ich von meiner Digression gesprochen, hier erkläre ich es öffentlich, habe ich so gemacht: Was für ein wunderbares Geschöpf ist der sterbliche Mensch, sagte sie. Sehr wahr, sagte ich, aber es ist besser, wir schaffen alle diese Sachen aus unserem Kopf und kehren zu meinem Onkel Toby zurück. 16. Kapitel. Als mein Onkel Toby und der Korporal bis ans Ende der Allee marschiert waren, fiel es ihnen ein, dass ihr Geschäft anderswo läge. Sie machten also links um und marschierten in gerader Linie auf Madame Wattmans Türe zu. »Soll gut gehen, Euer Gnaden«, sagte der Korporal und legte dabei seine Hand an seine Reitmütze, als er ihm vorausging, um an die Türe zu klopfen. Mein Onkel Toby, gegen seine sonst unveränderliche Gewohnheit, seinem treuen Diener zu antworten, erwiderte ihm weder Gutes noch Böses. Und das lag daran, dass er seine Ideen noch nicht völlig in Ordnung gebracht hatte. Er wünschte erst noch einmal in Konferenz zu treten, und als der Korporal die drei Stufen vor der Türe hinaufging, stieß er zweimal aus. Ein Teil von meines Onkels Toby sehr bescheidener Herzhaftigkeit flog mit jedem nach dem Korporal hin, und der stand eine ganze Minute lang mit dem aufgehobenen Türklopfer in der Hand und wusste kaum, warum. Brigitte stand inwendig auf dem Vorposten, Finger und Daumen an der Klinke, erstarrt vor Erwartung der Dinge, und Madame Wortmann, mit einem Auge voller Bereitwilligkeit, der Blume noch einmal beraubt zu werden, saß atemlos hinter dem Vorhange vor dem Fenster in ihrer Schlafkammer und bemerkte ihr Approchieren. »Trim«, sagte mein Onkel Toby, aber als er die Worte aussprach, war die Minute verstrichen und Trim ließ den Klopfer fallen. Mein Onkel Toby, als er gewahr ward, dass solches aller seiner Hoffnung zu einer Konferenz den Kopf eingeschlagen hätte, pfiff den Lillibulero. 17. Kapitel. Da Jungfer Brigitte schon mit Finger und Daumen die Klinke gefasst hatte, so klopfte der Korporal nicht so oft, als vielleicht euer Gnadenschneider tun muss. Ich hätte mein Beispiel schon ein wenig mehr in die Nähe nehmen können, denn ich bin dem Meinigen wenigstens über die 100 Taler schuldig und wundere mich über des Mannes Geduld. Aber das geht keinen Menschen etwas an. Nur so viel, es ist eine verdammte Sache, in Schulden zu stecken. Und es scheint ein für allemal ein feindliches Schicksal über den Schatzkammern gewisser guter Prinzen zu walten, besonders über denen von unserem Hause, welches keine Kameralwissenschaft in Fesseln zu legen vermag. Ich meinesteils bin überzeugt, es ist kein Prinz, Prälat, Papst, Potentat, groß oder klein in der Welt, der in seinem Herzen mehr oder eifriger wünscht als ich, mit der ganzen Welt quitt zu sein. Ich gebe niemals über einen Dukaten und lege das ganze Jahr nur ein Viergroschenstück für Bänder und Spitzen an, und die 6 Monate, die ich auf dem Lande zubringe, lebe ich so kärglich, dass ich mit aller Gutherzigkeit von der Welt Rousseau meilenweit zurücklasse. Denn ich halte mir weder Kerl noch Jung oder Pferd oder Kuh oder Hund oder Katze oder irgendein lebendiges Ding, das isst oder trinkt, ausgenommen ein armes, dünnes Stück von einer Vestalin, mein Feuer zu unterhalten, welche gewöhnlich ebenso schlechten Appetit hat als ich selbst. Wenn Sie aber denken, das mache mich zum Philosophen, dann möchte ich, meine guten Leute, keinen Strohhalm für Ihr Urteil geben. Wahre Philosophie, aber der Gegenstand lässt sich unmöglich abhandeln, derweil mein Onkel Toby Lillibulero pfeift. Gehen wir ins Haus. 18. Kapitel. Mein Onkel pfiff also den Lillibulero. Neunzehntes Kapitel. Das ist ein ausgezeichneter Marsch. Für Flandern gut, auch für England. Na, überhaupt für jegliche Gelegenheit. Zwanzigstes Kapitel. Sie sollten die Stelle nur sehen, Madame, sagte mein Onkel Toby. Madame Wortmann ward rot, sah nach der Türe, ward bleich, ward wieder ein wenig rot, bekam wieder ihre natürliche Farbe, ward abermals röter als jemals, welches in dem ungelehrten Leser zu gefallen, also so übersetzt werden müsste. Ach du liebe Zeit, ich kann doch nicht hinsehen. Was würde denn die Welt sagen, wenn ich hinsehe? Ich würde ja niedersinken, wenn ich hinsehe. Ja, ich wollte, ich könnte hinsehen. Es kann doch keine Sünde sein, hinzusehen. Ich will hinsehen. Während dieses alles der Witwe Wortmann durch den Kopf lief, war mein Onkel Toby vom Sofa aufgestanden und aus der Türe des Besuchssummes getreten, um seinem Trim auf dem Vorplatz eine Order darüber zu geben. Ich glaube, er wird sie oben in der obersten Kammer finden. Ich habe sie da diesen Morgen noch liegen sehen, Euer Gnaden, antwortete Trim. Na, dann gehe er nur gleich hin, Trim, sagte mein Onkel Toby, und bringe er sie mir da hinein. Dem Korporal behagte die Order nicht recht. Er gehorchte ja aber willig. Das erste stand nicht in seinem Willen, wohl aber das zweite. Er setzte also seine Reitmütze auf und ging hin, so geschwind, als es ihm sein lahmes Knie erlaubte. Mein Onkel Tobi kehrte in das Besuchszimmer zurück und setzte sich wieder auf das Kanapee. »Sie sollen Ihren Finger auf die Stelle legen«, sagte mein Onkel Tobi. »Anfassen will ich es aber denn nicht«, sagte Madame Wortmann bei sich selbst. Dieses erheischt abermals eine Übersetzung. Es zeigt, wie wenig man aus bloßen Worten lernen kann. Wir müssen zu der ersten Quelle zurückgehen. Um nun den Nebel aufzuhellen, welcher über diesen drei Seiten liegt, muss ich mich bestreben, selbst so hell und deutlich zu sein als möglich. Reiben Sie Ihre Hände dreimal über Ihre Stirn, schneuzen Sie sich, reinigen Sie die Schleimdrüsen, niesen Sie, meine lieben Freunde, niesen Sie. So, ach Gott, helf. Und jetzt kommen Sie mir zu Hilfe. 21. Kapitel. Da es 50 verschiedene Zwecke gibt, wenn man alle häusliche und christliche mitrechnet, weswegen ein Frauenzimmer einen Ehemann nimmt, dann denkt sie erst darauf und erwägt sorgfältig und betrachtet und unterscheidet in ihrem Sinne, welcher unter der ganzen Anzahl von Zwecken der ihrige sei. Alsdann untersucht sie durch Gespräche, Nachforschungen, Argumentieren und Inferieren und macht es ausfindig, ob sie den rechten Zweck zu fassen gekriegt hat. Und hat sie ihn, so zweckt sie ihn sachte hierhin und dorthin und sieht zu, ob er dabei nicht entzweibricht. Das Gleichnis mit dem Sklaven Bergius, dieses im Anfang seiner dritten Dekade in die Fantasie seines Lesers eingeprägt, ist so leichtfertig, dass mir die Ehrfurcht, die ich für das schöne Geschlecht hege, nicht erlaubt, die Stelle hierher zu setzen. Sie ist sonst nicht ohne Laune. Erst, sagt Sklavin Bergius, lässt sie den Esel stillstehen und indem sie ihn mit der linken Hand beim Halfter hält, damit er nicht davongeht, fährt sie mit ihrer rechten bis ganz auf den Boden seines Tragkorbes, um es zu suchen. Was denn? Na, Sie werden es dadurch nicht früher erfahren, sagt Sklavenbergius, wenn Sie mich unterbrechen. Ich habe nichts, liebe gute Frau, als leere Krüge, sagt der Esel. Ich bin mit Kaldaunen geladen, sagt der Zweite. Und du bist nicht viel besser, sagt sie zu dem Dritten, denn du hast in deinem Korbe nichts als Bluderhosen und Pantoffeln und so fort, zum Vierten und Fünften und zu einem nach dem anderen durch die ganze Koppel, bis sie zu dem Esel kommt, der es hat. Da kehrt sie den ganzen Tragkorb um, besieht es, beschaut es, hält es neben die Probe, misst es, zieht es, nässt es, trocknet es, setzt ihre Zähne an. An was? Sagen Sie es doch endlich mal. Ich habe meinen Kopf darauf gesetzt, antwortet Sklavenbergius, dass alle Gewalt auf Erden das Geheimnis meiner Brust nicht entwinden soll. 22. Kapitel. Wir leben in einer Welt, die an allen Seiten mit Geheimnissen und Rätseln umgeben ist. Also tut es nichts. Sonst schien es wunderbar, dass die Natur, welche alle Dinge so zweckmäßig macht und selten oder niemals irrt, es sei denn aus Spielerei, indem sie allem, was durch ihre Hand geht, solche Bildung und Fähigkeiten gibt und mitteilt, dass sie sicher sein können, das Ding zu bekommen, das sie brauchen, und doch zu gleicher Zeit hat sie arg gepfuscht, als sie die Ehemänner machte. Liegt das an der Wahl des Erdkloßes oder dass solcher häufig durch Brennen verdorben wird, durch zu starkes Brennen, wissen Sie, kann ein Ehemann einerseits zu krustig werden oder andererseits durch Mangel an Wärme nicht krustig genug? Oder ist die große Künstlerin Natur nicht aufmerksam genug auf die kleinen platonischen Bedürfnisse desjenigen Teils des menschlichen Geschlechts gewesen, zu dessen Gebrauch sie die Männer machte? Ich weiß es nicht. Nach dem Abendessen wollen wir weiter davon sprechen. Es ist genug, dass weder die Bemerkung selbst noch die daraus abgeleitete Folgerung im geringsten für die Sache sprechen, sondern vielmehr dagegen, weil in Anbetracht der Fähigkeiten meines Onkels Tobi zum heiligen Ehestande nichts in der Welt besser sein konnte. Sie hatte ihn aus dem besten und gutartigsten Ton gebildet, hatte solchen mit ihrer eigenen Milch eingeweicht und den sanftesten Geist hineingeblasen. Sie machte ihn durch und durch tapfer, großmütig und menschlich. Sie hatte sein Herz mit Treu und gutem Glauben angefüllt und hatte jede Zuleitung zu demselben zur Mitteilung der zärtlichsten Dienste eingerichtet. Sie hatte überdies die anderen Ursachen mit in Betracht gezogen, weswegen der Ehestand eingesetzt wurde. Und hatte also der Segen war auch durch Onkel Tobbys Wunde am Latzbein nicht von ihm genommen. Jedoch war dieser letzte Artikel ein wenig apokryphisch und der Teufel, welcher der große Anfechter unseres Glaubens in dieser Welt ist, hatte in Madame Wortmanns Kopfe darüber Zweifel rege gemacht. 23. Kapitel. Jungfer Brigitte hatte den ganzen Vorrat von Ehre, den eine arme Zofe aufbringen konnte, darauf verpfändet, dass sie, noch ehe 10 Tage vergingen, die Sache von Grund aus wissen wollte. Und sie hatte auf eins der unbestrittensten Postulate gebaut, nämlich, weil mein Onkel Tobi seine Liebe bei ihrer Herrschaft antrüge, würde der Korporal nichts Besseres zu tun finden, als ihr die seinige anzutragen. »Und ich will ihn tun lassen, was er will«, sagte Brigitte, »um es aus ihm herauszubringen. Die Freundschaft hat 2 Röcke, einen Ober- und einen Unterrock. Brigitte wollte ihrer Frauenbestes in dem einen besorgen und das, was ihr am meisten behagte, in dem anderen tun und hatte also ebenso manche Chance auf meines Onkels Wunde stehen als der Satan selbst. Madame Wortmann hatte nur eine darauf gesetzt und da das möglicherweise ihre letzte sein möchte, war sie entschlossen, ohne ihre Brigitte zu entmutigen oder ein Misstrauen in ihre Talente zu setzen, ihre Karte selbst zu spielen. Es bedurfte bei ihr keines Helfens und ihm hätte ein Kind in die Karten gucken können. Er spielte mit solcher Offenherzigkeit und Ehrlichkeit alle seine Trümpfe aus der Hand und war so ahnungslos darin, wie man sich Ass und Dame hinter die Hand bringen müsste, und so nackt und wehrlos saß er da mit Madame Wortmann auf einem Sofa beisammen, dass ein großmütiges Herz geweint haben würde, ihm das Spiel abzugewinnen. Lass uns die Metapher fallen lassen. 24. Kapitel. Und die Geschichte dazu, wenn's Ihnen beliebt, denn ob ich gleich beständig mit solchem herzlichen Verlangen auf diese Stelle derselben zugeeilt bin, wohl wissend, dass es von allem, was ich der Welt vorzusetzen habe, der beste Leckerbissen ist, so will ich doch jetzt, da ich dabei angelangt bin, gerne einem jeden meine Feder übergeben, die Historie an meiner Stadt fortzusetzen. Ich sehe die Schwierigkeit bei den Beschreibungen ein, die ich vor mir habe, und fühle meinen Mangel an Kräften. Ich habe wenigstens den einen Trost, dass ich diese Woche an die 8 Unzen Blut in einem sehr tückischen Fieber verloren habe, welches mich überfiel, als ich dieses Kapitel anfing. Dass ich also noch einige Hoffnung habe, es könne eher an den seriösen und kugelförmigen Teilen des Blutes liegen, als an der subtilen Aura des Gehirns. Es sei ihm, wie ihm wolle, eine Anrufung kann nicht schaden. Und ich überlasse es völlig dem Angerufenen, mir es einzublasen oder einzuspritzen, wie er es mir nützlich findet. Die Anrufung. Gütiger Spiritus der angenehmen Laune, der du vormals auf der leichten Feder meines geliebten Cervantes saßest, du, der du täglich durch seine Fenstergitter schlüpftest und die Dämmerung seines Gefängnisses durch deine Gegenwart in hellen Mittagsschein verkehrtest, seinen kleinen Wasserkrug mit himmlischem Nektar vermischtest und die ganze Zeit, da er von Sancho Panza und seinem Herrn schrieb, deinen mystischen Mantel über seinen welken Stummel warfest, denn er hatte in der Schlacht bei Lepanto eine Hand verloren. Kehr bei mir ein, ich bitte dich. Sieh diese Beinkleider, mehr habe ich nicht in dieser Welt. Diesen hässlichen Riss bekamen sie zu Lyon. Meine Hemden, siehe, was für ein schreckliches Schisma sich unter meinen Hemden bemerkbar gemacht hat. Eine listige Hexe von Wäscherin zu Mailand schnitt mir die Vorderzipfel ab. Doch um mir nicht Unrecht zu tun, sie tat es mit etwas Bescheidenheit. Und dennoch, trotz alledem und einem Pistolenfeuerzeug, das mir noch dazu in Siena weggemausert ward, halte ich eine Reise durch Frankreich und Italien für keine so schlimme Reise, wie einige Leute uns weismachen möchten. Es muss zuweilen auf und nieder gehen, wie zum Henker wollten wir sonst zu den Tälern gelangen, wo selbst die Natur so manche Tafel des Vergnügens für uns gedeckt hat. Wirklich, wir erwarten zu viel. Zahlen Sie mit offenen Händen, lieber als bei der Abfahrt vereitelte Hoffnung, mit gramvollem Blicke auf dem Auge der hübschen Wirtin und ihrer schönen Tochter zu erblicken. Und, mein lieber Herr, nehmen Sie einen schwesterlichen Kuss von allen. Jeder sein Louisdor wert. Ich wenigstens tat es. Denn da mir den ganzen Weg über meines Onkels Liebesgeschichte im Kopf herumlief, tat solche die nämliche Wirkung auf mich, als wäre es meine eigene gewesen. Ich befand mich in dem vollkommenen Zustand der Güte und des Wohlwollens und fühlte bei jeder Erschütterung des Wagens die Schwingungen der sanftesten Harmonie dergestalt, dass mir es keinen Unterschied machte, die Wege mochten höckrig sein oder eben, alles, was ich sah oder womit ich zu tun hatte, fiel auf eine geheime Springfeder der Empfindung oder des Entzückens. Es waren die lieblichsten Töne, die je mein Ohr berührt hatten, und den Augenblick ließ ich das Fenster nieder, um sie deutlicher zu hören. »Es ist Maria«, sagte der Postillon, der merkte, dass ich horchte. »Die arme Maria«, fuhr er fort, und bog sich dabei nach einer Seite, um mich sie sehen zu lassen, denn er saß in gerader Linie zwischen uns. Sie sitzt auf dem Rasen und spielt auf der Flöte ihren Vespergesang mit ihrer kleinen Ziege neben sich. »Wer ist denn die arme Maria?«, sagte ich. »Die Liebe und das allgemeine Bedauern aller Dorfschaften um uns herum«, sagte der Postillon. »Es ist erst 3 Jahre her, dass die Sonne auf kein schöneres, witzigeres und liebenswürdiges Mädchen schien, und Maria verdient ein besseres Schicksal, als dass ihr ein Eheverbot auferlegt würde, und das durch die Kunstgriffe des Pfarrers, der sie aufbieten sollte.« Er wollte weiterreden, als Maria, die eine kurze Pause gemacht hatte, die Flöte in den Mund nahm und den Gesang von Neuem begann. Es waren die gleichen Noten, aber sie waren 10-mal lieblicher. Wer es sie spielen gelehrt oder wie sie zu ihrer Flöte gekommen, das weiß kein Mensch. Wir denken, der Himmel hat ihr zu beiden verholfen. Denn solange es in ihrem Kopf nicht richtig ist, scheint ihr einziges Labsal das zu sein. Sie hat die Flöte noch niemals aus der Hand gelegt, sondern darauf ihr Abendlied beständig fast Tag und Nacht gespielt. Der Postillon erzählte dieses mit so vieler Bescheidenheit und solcher natürlichen Beredsamkeit, dass ich mich nicht enthalten konnte, etwas in seinem Gesicht zu entziffern, das über seinen Stand wäre. Und ich würde sein Gesicht ausgeforscht haben, hätte nicht Mariens Gesicht so völlig Besitz von mir ergriffen gehabt. Ich bitte den redlichen Leser, mir zu glauben, dass es aus der demütigsten Überzeugung war, warum ich die Frage tat, und dass ich in der ehrwürdigsten Gegenwart des Elends mir hätte keinen unzeitigen Scherz entfallen lassen mögen und mir im Herzen wehtat, hätte ich dadurch einen Anspruch auf all den Witz erlangen können, den Rabelais jemals ausgelassen hat. Und dennoch, ich bekenne es, tat's mir im Herzen weh, dass ich schwur, ich wollte mein ganzes Leben nichts als ernsthafte Sittensprüche sagen und niemals, niemals wieder versuchen, mit Mann, Weib oder Kind eine Schnurre auszulassen, solange ich lebte. Leb wohl, Maria. Leb wohl, armes Ding. 25. Kapitel. Da Jungfer Brigitte die Tür öffnete, ehe der Korporal überhaupt richtig geklopft hatte, so war zwischen dem und der Einführung meines Onkels Dobbys ins Besuchszimmer die Zeit so kurz, dass Madame Wadman nur ebenso viel Zeit hatte, hinter dem Vorhange wegzuwischen, eine Bibel auf den Tisch zu legen und ein paar Schritte gegen die Tür zu gehen, um ihn zu empfangen. Mein Onkel Toby begrüßte Madame Wadman nach der Weise, wie im Jahre unseres Herrn 1713 eine weibliche Person von Mannsperson begrüßt ward. Darauf machte er rechts um, ging in einem Glied mit ihr nach dem Kanapee und in 3 kleinen Worten, doch nicht eher, bis er sich gesetzt hatte, auch nicht nachdem er sich gesetzt hatte, sondern indem er sich setzte, sagte er ihr, er liebte sie, dass also mein Onkel Tobi seiner Erklärung mehr Drang gab, als nötig gewesen. Madame Wortmann sah natürlicherweise nieder auf einen Riss, den sie in ihrer Schürze geflickt hatte, und erwartete alle Augenblicke, dass mein Onkel weitergehen würde. Allein, da er keine Gabe zur Amplifikation hatte und Liebe noch dazu eine Sache war, mit der er unter allem am wenigsten meisterlich umzugehen wusste, ließ er's, nachdem er Madame Wortmann einmal gesagt hatte, dass er sie liebte, damit gut sein und ließ die Sache durch sich selbst wirken. Mein Vater hatte stets seine herzliche Freude über dieses System meines Onkel Tobi, wie er es fälschlich nannte, und pflegte oft zu sagen, hätte sein Bruder Tobi zu diesem Prozesse nur noch eine Pfeife Tabak hinzufügen können, er hätte damit flugs, wenn nur irgendetwas Wahres an einem spanischen Sprichwort wäre, seinen Weg zu den Herzen der Hälfte von allen Weibern auf der Erdkugel gefunden. Mein Onkel Tobi verstand niemals, was mein Vater damit sagen wollte. Ebenso wenig will ich voreilig sein und mehr daraus ziehen als die Verwerfung eines Irrtums, in welchem der große Haufen in der Welt steckt. Aber die Franzosen, Mann für Mann, glauben fast ebenso himmelfest daran wie an die körperliche Gegenwart, dass von Liebe reden, Liebe sei. Nach diesem Rezepte möchte ich ebenso lieb eine Blutwurst machen wollen. Lass uns weitergehen. Madame Wortmann saß in der Erwartung, er würde weiterreden, bis fast auf den ersten Pulsschlag der Minute, worin das Stillschweigen von einer Seite oder der anderen gemeiniglich unanständig wird. Dann rückte sie also ein wenig näher zu ihm, und indem sie ihre Augen aufhob, errötete sie dabei ein wenig, nahm den Fedehandschuh oder, wenn Sie das lieber hören, das Gespräch auf und fing die Unterredung mit meinem Onkel Tobi folgender Gestalt an. Die Sorgen und die Beschwerlichkeiten des Ehestandes, sagte Madame Wortmann, sind sehr groß.
Das sind sie, glaube ich, sagte mein Onkel Tobi.
Wenn also jemand, fuhr Madame Wortmann fort, so ruhig leben kann wie Sie, so glücklich, Herr Hauptmann, durch sich selbst, durch Ihre Freunde und durch Ihren Zeitvertreib, dann wundere ich mich, was Sie für Ursachen haben können, sich in diesen Stand zu begeben.
Sie stehen, sagte mein Onkel Tobi, alle in dem Buch geschrieben, woraus der Prediger bei der Trauung vorliest.
Bis dahin ging mein Onkel Tobi mit Behutsamkeit, blieb in seiner Tiefe und ließ Madame Wortmann auf dem Abgrunde segeln nach ihrem eigenen Gefallen. Was aber die Kinder anbelangt, sagte Madame Wortmann, obgleich vielleicht ein hauptsächlicher Zweck dieser Einrichtung und ein natürlicher Wunsch, wie ich glaube, aller Eheleute, so wissen wir alle gar wohl, dass sie gewisse Sorgen und sehr ungewisse Freuden machen. Und, mein lieber Herr Hauptmann, was hat man für das Herzeleid, was für Vergeltung für die vielen zärtlichen, unruhigen Bekümmernisse einer leidenden, wehrlosen Mutter, die sie auf die Welt bringen muss?
Ich bekenne, sagte mein Onkel Tobi, von mitleidigem Gefühl ergriffen, ich kenne keine, es sei dann also das Vergnügen, womit es dem lieben Gott gefallen hat. Unsinn, sagte sie.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 22. und vorletzte Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. Es las Werner Fink in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Zweimal Jazz, Soul, Funk und Hip-Hop beim Elbjazz-Festival im Juni 2023. Zweimal tanzbare Grooves. Dabei die Braunschweiger Hitfabrik Jazzkantine im Konzert auf der Hauptbühne des Blum und Voss Werftgeländes in Hamburg und die Band der nigerianischen Saxophonistin Camilla George in der Schiffbauhalle von Blum und Voss. Wer dabei war, konnte in den Rhythmen und im Meer der Menge baden. Die hohen Temperaturen taten das Übrige. Die Jazzkantine macht hier den Anfang, eine Band mit langer Geschichte. Die Funk-, Hip-Hop- und Disco-Affinität der Mitglieder hat seit 1994 dazu beigetragen, ein immer größeres Publikum zu gewinnen. Von Anfang an war die Jazzkantine in den Grenzbereichen der Genres unterwegs. Hier rappen Cappuccino und Tachi auf Deutsch und Englisch. Die Songs stammen aus den Federn von Bandgründer und Bassist Christian Eitner, von Keyboarder Stefan Grave, Gitarrist Tom Bennecke, Sänger Albert Zander und weiteren Bandmitgliedern. Prominente Musiker von Smudo über Max Mutzke und Pat Appleton bis hin zu Joe Kraus und Tom Gable haben den Schub dieser Band bisher in gemeinsamen Konzerten spüren können. Auch Kollaborationen wie mit der HR Big Band oder mit der NDR Big Band zum 20-Jahr-Jubiläum standen schon auf dem Programm. 2024 hat die Jazzkantine 30 Jahre hinter sich und ist kein bisschen müde. Spielen, tanzen, singen, Spaß haben, dafür gibt's kein Verfallsdatum. Diese erste halbe Konzertstunde gehört jetzt also der Jazzkantine und ihrem Konzert beim Elbjazz 2023. Dazu herzlich willkommen, es begrüßt Sie Sarah Seidel. Ich